Wir starten heute mit der neuen Predigtreihe. Wir hatten ja vor den Sommerferien die Offenbarungsreihe, ne, das war Schwarzbrot. Habt ihr hoffentlich gut verdaut. Dann hatten wir die Einzelthemen in den Sommerferien. Das war, glaube ich, auch ganz spannend. Und jetzt möchten wir wieder eine Reihe machen, das Leben einer Person anschauen. Aus dem Alten Testament, schon uralte Geschichten, aber ich habe festgestellt, dass die Menschen sich nicht verändert haben. Das heißt, wenn wir auf die alten Geschichten schauen, dann wissen wir, ha, guck mal, Gott handelt immer noch so und wir Menschen ticken immer noch so, wie wir damals die Geschichten auch, ja, wie die Menschen damals die Geschichten erlebt haben. Wir wollen uns das Leben von König David anschauen. Ich möchte Mut machen für diejenigen, die in den Kleingruppen sind, dass ihr auch diese Predigtreihe in die Kleingruppen hineinnehmt. Ja, man kann Predigten hören und dann kann man sagen, ja, ist gut und man nickt das so ab. Aber wenn man drüber redet und wenn man das vertieft und sich dann die Fragen stellt und gemeinsam ins Gespräch kommt, dann wird das nochmal intensiver und auch praktischer. Deswegen mache ich euch Mut, die Predigten dann auch da einzusetzen, die Skripte, die auf Church Tools da zur Verfügung gestellt werden, mit den Fragen auch für die Kleingruppen. Wir haben die Predigtreihe genannt Porträt eines Königs und heute starte ich mit dem Anfang, nämlich mit dem Titel Sein Anfang. Wie fing es an mit König David? David ist eine ganz faszinierende Persönlichkeit in der Bibel. Es gibt unendlich viele Personen, die in der Bibel auftauchen, aber es gibt, glaube ich, keine Person im Alten Testament, die ähnlich faszinierend und schillernd dargestellt wird und auch so facettenreich. Ich glaube, es gibt keine Person, über die so viel drinsteht in der Bibel, im Alten Testament, wie über König David. Wir profitieren davon, dass es geschichtliche Berichte gibt von David über sein Leben, über seinen Dienst auch als König, aber auch, dass er seine Gebete und seine innersten Regungen aufgeschrieben hat in den Psalmen. Und das ist dann so, aus zwei Seiten kommt man, wo man drauf schaut, aha, guck mal, das hat er gemacht, aber so war auch sein Innenleben zu diesen Zeiten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. David, der herausragende König von Israel, an dem sich alle anderen Könige gemessen haben. Also er war so die Messlatte. Er war der Superkönig, ja, wo alle drauf geschaut haben und alle wurden gemessen anhand von seiner Regentschaft. Er war derjenige, der das Volk gut zusammengehalten hat und wo das Land aufgeblüht ist, wo Sicherheit und Wohlstand da war. Es war eine ganz, ganz segensreiche Zeit für das Volk Israel. Und da schauen wir hinein, wie Gott ihn gebraucht hat mit seinem ganzen Leben. Er war ein Werkzeug für Gott in dieser Zeit. Und wir stellen uns heute die Frage, damit fangen wir an, ja, was hat er denn mitgebracht, dass Gott ihn auserwählt hat und warum hat Gott gerade ihn gebraucht und nicht andere Leute? Und da gucken wir hinein in das erste Buch Samuel, in das 16. Kapitel und gehen da nach und nach ein wenig hindurch. Der Herr sprach zu Samuel, der war damals der Prophet dort im Land: Wie lange willst du noch um Saul trauern? Saul war der Vorgänger von David und der erste König dort in Israel. Und der hat es irgendwie vermasselt, ja? Also der hat es nicht gut hingekriegt, König zu sein. Ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt. Jetzt füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Such in Bethlehem einen Mann namens Isai auf, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen als König ausgewählt. Aber Samuel fragte: Wie kann ich das tun? Wenn Saul davon hört, wird er mich töten. Nimm eine junge Kuh mit, antwortete Herr, und sage, dass du gekommen bist, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Lade Isai dazu ein, und ich werde dir zeigen, was du tun und welchen seiner Söhne du für mich salben sollst. Samuel tat, was der Herr ihm gesagt hatte. Als er in Bethlehem ankam, bekamen die Ältesten der Stadt Angst und fragten: Kommst du in Frieden? Ja, in Frieden, antwortete Samuel. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Reinigt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Dann vollzog Samuel den Reinigungsritus für Isai und seine Söhne und lud auch sie zum Schlachtopfer ein. Bis hierhin. Da kriegen wir so ein bisschen eine Ahnung, wie das ganze Setting damals war und wie das da so ablief mit Reinigung und mit Angst und was ist, wenn Saul davon erfährt, dass jetzt neben ihm ein neuer König gesalbt wird. Das ist alles so im Hintergrund, darum geht es mir heute eigentlich gar nicht. Sondern mir geht es darum, drauf zu schauen, dass Gott Und Samuel, als der Prophet Gottes, auf der Suche war nach dem neuen König, der Israel führen sollte. Und wohin hat er sich da gewandt? Ist er da zu den Dynastien des Landes gegangen, zu den tollen Familien, die vielleicht schon viel Geschichte hinter sich haben? Oder ist er in die großen Städte gegangen? Und dann stellt man fest, nee, gar nichts. Sondern man stellt fest, er ist nach Bethlehem gegangen und Bethlehem war ein Kuhkaff. Okay, also Bethlehem, das war jetzt nichts Dolles, das war ein kleiner Ort und er ist zu einer Familie gegangen, nämlich zu der Familie von Isai. Das war jetzt eine ganz normale Familie. Das war nicht irgendwie, ja, dass die Familie einen Namen hatte und dass das jetzt eigentlich der prädestinierte König war, weil der eh aus der Familie kam. Unsere Gesellschaft, die tickt da ganz anders. Wir haben ja die Königshäuser in manchen Ländern immer noch. Und da stellt man fest, ja, das sind Familien, die teilweise über Jahrhunderte Regentschaft ausüben, mehr oder weniger. Ja, die sind alle miteinander verwandt, die haben alle ihre Geschichte, die haben alle ihren Stammbaum, ganz, ganz komisch. Und wenn du Teil dieser Familie bist, ich sag mal, hast du gewonnen oder verloren, je nachdem, wie man Erfolg definiert. Auf jeden Fall bist du mittendrin und es ist klar, hey, du hast irgendwie mit deinem Leben, da ist was vor, oder dass du halt was machen kannst mit deinem Leben, weil du in dieser Familie geboren wurdest. Das heißt, du bist dann vielleicht der zukünftige Thronfolger, weil du zur Familie Windsor gehörst oder so. Und dann merken wir, okay, ja, es gibt Familien und es gibt dieses Denken, dass unsere Herkunft uns prägt. Und dass dementsprechend, wo wir herkommen, etwas möglich ist mit unserem Leben oder nicht. Anderes Beispiel aus der Wirtschaft. Ich habe gestern gelesen auf der Neuen Westfälischen Online-Seite, es gibt jedes Jahr irgendwie so Statistiken, so die reichsten Leute in Deutschland. Finde ich ganz spannend, mal drauf zu schauen, ne, ob jemand dabei ist, den ich kenne, so von meinen Nachbarn. Und da steht auch immer, wie viel Geld die dann auch wirklich haben, so alles aufgelistet. Und dann hat die NW das so ein bisschen runtergebrochen für uns Ostwestfalen, zu schauen, ja, wer sind denn die Reichsten in Ostwestfalen-Lippe und wie viel Geld haben die denn so und wo wohnen die? Ich habe ein paar Highlights mitgebracht, ne? Könnt ihr alles nachlesen heute online. Familie Oetker natürlich, Bielefeld, ja. So, wissen wir, die Lebensmittelleute, und die haben auch tausend andere Sachen, ne? Schiffe und so, keine Ahnung. 7,5 Milliarden Euro, so als ihr Portemonnaie. Familie Mohn, ja, Bertelsmann, Gütersloh, 4,2 Milliarden. Dann die Familien Miele und Zinkern aus Gütersloh, die haben leider ein bisschen Pech gehabt, die müssen sich das irgendwie teilen. Also da hat jeder nur 3,2 Milliarden Euro. Also das ist bitter. Und dann mit ganz viel Abstand dahinter dann Familie Benteler aus Paderborn, die haben nur läppische 1,85 Milliarden Euro. So, und dann ist ganz interessant, könnt ihr mal lesen, wenn da noch alles da ist, ne, die ganzen großen Firmen. Und das sind oft Familien, Dynastien so. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die schon unterwegs sind in ihrem Geschäft. Ob das jetzt erst eine Generation ist, oft sind es, glaube ich, zwei, drei Generationen mindestens. Irgendwo fing das an. Und alle anderen, die aus dieser Familie kommen, die profitieren jetzt davon, weil die so eine tolle Herkunft haben. Stell dir mal vor, versuch es mal vorzustellen, was wäre, wenn du in eine von diesen Familien geboren wärst? Wie hättest du dann vielleicht dein Leben anders gelebt, als was du jetzt leben würdest? Würdest du dann auch hier sitzen? Oder hättest du den Beruf und würdest du so wohnen, wie du wohnst? Vielleicht hättest du dieselbe Intelligenz und dieselbe Persönlichkeitsstruktur, aber ich behaupte mal, dass dein Leben ein ganz anderes wäre, wenn du Familie Oetker wärst und den Namen Oetker hättest und von klein auf in dieser Familie groß geworden wärst. Weil die Herkunft, die gibt uns etwas mit. Und in der Welt, in der Gesellschaft, da zählt das. Und da macht das ganz, ganz viel. Es macht nicht alles, okay. Aber diese ganzen Familien, die sind oft auch so ähnlich verwurstelt wie diese Herrscherdynastien von den Königshäusern. Die kennen sich alle irgendwie. Die treffen sich auf den Partys, die gehen auf dieselben Internate, ne, so, und die heiraten dann vielleicht auch so. Ganz, ganz spannend, darüber mal nachzudenken. Die Erste wichtige Botschaft heute in dieser Predigt ist folgende, dass Gott anders ist. Gott ist anders, weil bei ihm spielt unsere Herkunft keine Rolle. Bei Gott spielt unsere Herkunft keine Rolle. Das heißt, ganz egal, wo du jetzt herkommst und was du als Hintergrund mitbringst, ob das arme oder reiche Leute waren oder ob die einen Namen haben oder ob die keinen Namen haben, das ist für Gott unerheblich. Daran macht er seine Berufung nicht fest und daran macht er auch seine Perspektive für dein Leben nicht fest. Hier ist der Prophet Samuel nach Bethlehem gegangen und nicht in die angesagten Städte. Ich weiß jetzt nicht, wo du herkommst, ja, was deine Ortschaft ist, ob du aus Hellpup kommst, aus Spenge, aus Borkholzhausen, aus Enger oder aus was für einem Kaff du kommst, ganz egal. Deine Herkunft spielt an diesem Punkt keine Rolle für Gott. Es ist kein Nachteil und es ist auch kein Vorteil, wenn du so oder so unterwegs bist und was du mitbringst an Herkunft. Gott beruft Menschen aus dem Nichts, aus dem Verborgenen, einfach so, weil er es will und weil er einen Blick drauf hat auf jeden Einzelnen. Er hat keine Vorzüge. Und er beruft für Aufgaben in seinem Reich. Vielleicht bist du mit deiner Herkunft immer so am Hadern. Und du denkst, Mensch, warum bin ich in Lippe geboren und nicht hier in Bielefeld in Westfalen? Dann wäre ich so ein waschechter Westfale. Und wenn ich jetzt irgendwie auf der Arbeit bin und die Leute wissen, dass ich aus Lippe komme, dann machen die blöde Sprüche, dass ich geizig wäre oder so komisch drauf wäre. Ne? Und du haderst irgendwie. Vielleicht an dem Punkt auch, dass du sagst, okay, warum bin ich hier nicht in Deutschland groß geworden? Warum bin ich irgendwie später dazugekommen? Warum kam meine Familie irgendwie aus dem Osten? Und heute, wenn ich spreche, dann hört man das noch immer, dass wir so eine Geschichte haben. Warum muss das so sein? Wenn ich hier groß geworden wäre, dann hätte ich andere ganz normale Vorteile haben können. Dann wäre ich gleich aufs Gymnasium gegangen, hätte ich studieren können und so musste ich halt irgendwie was anderes machen. Und das bringt man irgendwie vielleicht mit als Lebensgeschichte. Oder vielleicht fragst du dich, Mensch, warum bin ich eigentlich kein Deutscher? Und man sieht vielleicht auch, dass du kein Deutscher bist, dass du aus einem anderen Land gekommen bist. Und du reibst dich daran und sagst, Mensch, wäre ich doch Deutscher, dann wäre alles viel leichter. Dann würde ich die Wohnung bekommen, die vielleicht jetzt der Deutsche bekommen hat. Dann hätte ich den Ausbildungsvertrag bekommen, den andere bekommen haben. Dann wäre alles irgendwie geebnet und so hast du viele Schwierigkeiten, wo du kämpfen musst. Und man hadert mit seiner Herkunft. Oder wenn du auf deine Familie schaust und feststellst, Mensch, meine Familie, die ist echt ein bisschen verkorkst. So, das war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, das war nicht alles irgendwie rund und du schaust drauf und merkst, Mensch, ich habe eine negative Familienprägung mitbekommen und das macht was mit mir heute, obwohl das schon 20, 30, 40 Jahre zurückliegt. Und man hadert damit und sagt, Mensch, warum? So eine komische Familie, ich habe doch gar nichts verbrochen. Und dann kommen die auch noch zu Besuch morgen oder so. Oder warum hatten wir nie mehr Geld zu Hause? Warum waren wir so arme Schlucker? Wäre das anders gewesen, dann hätte ich auch studieren können und dann wäre Geld da gewesen und wir hätten auch in Urlaub fahren können. Und das ganze Setting des Lebens wäre irgendwie anders gewesen. Und man hadert damit. Das geht auch auf der frommen Schiene, ja, so wie Karin es gesagt hat, wo man damit hadert, dass man vielleicht im christlichen Elternhaus groß geworden ist und immer so brav unterwegs war und keine tollen Storys erzählen kann. Wie andere vielleicht. Oder andere wiederum, die sagen, Mensch, warum musste ich so spät zum Glauben kommen? Ja, die sind vielleicht 40, 50 Jahre in der Welt unterwegs gewesen ohne Gott und haben krasse Sachen erlebt und haben auch ganz viele Narben und Wunden vielleicht mit sich herumgeschleppt. Und jetzt stellen sie fest, okay, jetzt sind sie bei Gott und dann stellen sie sich die Frage, warum habe ich Gott nicht kennengelernt, als ich 15 war oder 12 war oder so, wie andere, dann wäre mir vieles erspart gewesen, beziehungsweise dann wäre ich vielleicht schon viel, viel weiter in meinem Glaubensleben. Und dann wäre alles viel besser. Und man hadert mit seiner Herkunft. Oder warum bin ich in einer gesetzlichen Gemeinde groß geworden, wo alles immer nur aus Regeln bestand und ich so geprägt bin und ich so ein Gottesbild vermittelt bekommen habe, dass Gott der Strafende ist und so weiter. Und das macht immer noch was mit dir und mit deiner Seele und mit deiner Beziehung zu Gott und deinem Bild von Gott. Und man hadert mit seiner Herkunft. Ich kenne das auch irgendwie an manchen Punkten. Ich kann mich erinnern, als ich so auf der Frage war, ja, was hat Gott mit mir vor und könnte Gott mit mir vorhaben, dass ich Pastor werden sollte, dann hatte ich vor Augen meinen eigenen Jugendpastor aus meiner Gemeinde und da habe ich gedacht, ja, der hat es ja irgendwie einfach gehabt. Der hat einen Vater, der war Missionar in Indien, der hat einen Opa gehabt, der war Missionar in China und Pastor nachher in Deutschland gewesen. Da ist ja alles irgendwie vorgezeichnet. Ist so alles ganz easy für den gewesen, dass der seinen Weg gefunden hat, habe ich gedacht. Und ich habe gedacht, ja, und was ist meine Familiengeschichte? Da gab es keine Pastoren und keine Leute, die jetzt da irgendwo in Afrika unterwegs waren. Das fand ich dann ungerecht. Habe gedacht, ja, Pech gehabt, ja, muss ich mich irgendwie selbst da finden. So gibt es immer irgendwelche Punkte, glaube ich, wo wir uns reiben können an unserer Herkunft und was es manchmal schwer macht. Ich glaube, es ist eine große Lüge zu denken, dass nur weil meine Herkunft nicht optimal ist, dass Gott uns nicht gebrauchen könnte. Und wir lassen uns manchmal von dieser Lüge, die wir zulassen, oft irgendwie lähmen und denken, ja, stimmt ja auch, ist ja auch alles irgendwie nicht so optimal und ich habe jetzt nicht da die Herkunft, deswegen mache ich jetzt nichts und deswegen kann Gott mich nicht gebrauchen. Und dann hängen wir die Zeit irgendwie ab und sind irgendwie noch sauer auf die Familie oder sogar auf Gott, dass er das so zugelassen hat. Ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir das erstmal auch als Lüge identifizieren, weil jemand will uns davon abhalten, dass wir das tun, was Gott will mit unserem Leben. Der möchte uns gerne in solchen Fesseln halten, dass wir denken, ja stimmt ja, mein ganzes Leben ist irgendwie komisch und ich bin nicht so gut wie der und wenn ich doch in der Familie geboren wäre, dann wäre alles gut. Das ist komisches Denken, das ist lügenhaftes Denken. Manchmal denken wir vielleicht, wenn alles nicht so optimal lief, wir müssen diesen Fehler irgendwie erstmal korrigieren. Und dann können wir mit Gott durchstarten. Also wenn ich jetzt aus einem anderen Land komme, dann muss ich erstmal integriert sein in Deutschland, dann muss ich erstmal hier ankommen, damit Gott mich hier gebrauchen kann, denkt man vielleicht. Ist aber auch eine Lüge, weil Gott kann dich so oder so gebrauchen. Gott kann dich jetzt gebrauchen, auch wenn du null Deutsch sprichst, kann Gott dich hier gebrauchen. Weil er ist allmächtig und er ist kreativ und es geht darum, wie du dich dazu stellst, ob du willst, dass Gott dich gebraucht. Oder man kann denken, naja, ich habe kein perfektes Deutsch und erstmal muss ich richtig gut Deutsch lernen, damit ich überhaupt meinen Mund hier aufmachen kann und irgendeine andere Person von Jesus erzählen kann oder eine andere Person zum Gottesdienst einladen kann. Erst dann. Und dann lernt man so ein bisschen Deutsch und dann stellt man nach 2, 3, 4, 5 Jahren fest, ich kann immer noch nicht so gut Deutsch, also lasse ich das dann ganz. Und ist die Frage, ob ich überhaupt perfekt Deutsch lernen werde, mein Leben lang. Und man ist wie gelähmt. Man kommt irgendwie nicht vom Fleck an diesen Punkten, wenn man versucht, diese ganzen Defizite irgendwie erstmal in den Griff zu kriegen. Oder man muss erstmal alles aufarbeiten, man muss erstmal auch sein eigenes Leben auf die Reihe kriegen, damit man irgendwie einen gewissen Stand hat, wo man sagen kann, jetzt bin ich soweit. Jetzt bin ich so weit, dass Gott mich gebrauchen kann. Und so funktioniert das bei Gott nicht. Und das kann für uns total befreiend sein, weil jeder, der hier sitzt und so wie er hier sitzt, mit seiner Lebensgeschichte, mit seiner Herkunft, ist gerade jetzt in der Position, dass der Prophet Samuel kommen könnte, inspiriert durch den Heiligen Geist und dass er sagt, ja, aber dich will ich haben für diesen Dienst und dich will ich haben für diese Aufgabe. Und dich braucht der Herr gerade jetzt. Da ist keiner, der hier sitzt, wo du eine Legitimation hättest zu sagen, nein, ich bin noch nicht so weit und ich kann das nicht. Wenn Gott spricht und wenn Gott ruft, dann gibt er dir die Fähigkeit dazu. Und wir werden nie in der Situation sein, dass wir so perfekt sind, dass wir von uns aus in der Lage wären, das zu tun. Aber Gott ruft trotzdem und er macht da keinen Unterschied. Ich glaube, dass die Wahrheit ist, an diesem Punkt, dass Gott deine Herkunft in dieser Art und Weise erstmal ziemlich egal ist. Nicht, dass er kein Interesse hat an deiner Geschichte, aber für den Punkt der Berufung und für den Punkt, dass er uns gebrauchen möchte, ist es unerheblich für Gott, was deine Herkunft ist und was du als Geschichte mitbringst. Da ist nicht sein Fokus drauf. Gottes Fokus ist auf der Kraft, die er ist durch den Heiligen Geist und auf dem, was er tun möchte. Und Gottes Fokus ist auf dich gerichtet, ob du dazu Ja sagst. Das heißt, du hast die Wahl, ob du dein Leben lang dich über deine eigene Herkunft beschwerst und das auch als Entschuldigung anführst und so mit angezogener Handbremse unterwegs ist an diesem Punkt, oder ob du sagst, okay Gott, hier ist mein Herz, hier ist mein Leben, hier ist meine Geschichte, komm und mach was mit mir, so wie ich bin. Es ist deine Wahl, es ist deine Entscheidung, die du selbst treffen kannst und musst. Lass uns mal ein bisschen weiterschauen. Noch sind wir nicht bei David angelangt. Als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte, sicher ist das der Gesalbte des Herrn. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden, ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Dann befahl Isai seinem Sohn Abinadab, vor Samuel hinzutreten. Aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Als nächstes rief Isai Schammah, aber Samuel sagte, auch diesen hat der Herr nicht ausgewählt. Auf diese Weise wurden Samuel 7 Söhne Isais vorgestellt. Doch Samuel sagte zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Als Samuel zu den Söhnen von Isai kam und den ersten sah, Eliab, da war er gleich begeistert. Er hat gedacht, hey, super, das ist hier der Älteste und das hier ist auch wahrscheinlich der Schönste und das ist ein stattlicher Mann und der macht richtig was her. Und ich kann mir vorstellen, wie so ein Film bei Samuel abging, wie er sich vorgestellt hat, Mensch, wenn dieser Eliab offiziell in sein Amt als König eingeführt wird und das ganze Volk auch da ist, um diesen König zu feiern, dann werden die begeistert sein. Ja, das ist ein König, der macht gute Fotos her. Ja, also der kommt auf die Zeitung, auf die Magazine und alle sind begeistert, weil der richtig aussieht wie ein König. Manche Leute, die haben so eine Aura, ne? Und wenn man die anschaut, dann denkt man, ja, stimmt, der ist zu hohem Berufen, weil die irgendwie schon so ein Auftreten haben. Und vielleicht war Eliab so einer, der so ein natürliches Auftreten hatte, eine natürliche Autorität. Und Samuel, er war da ganz, ganz begeistert. Er war ein absolut medienwirksamer Typ. Wir haben ein paar Fotos mitgebracht von Königen. So, also Fotos ist zu viel gesagt hier, ist ein Bild, ne, gemalt. Könnt ihr jetzt selbst entscheiden, ob das was hermacht, ne? Ob ihr denkt, jawohl, das könnte auch mein König sein. Das ist hier Ludwig II., ne? Also für alle Bayern unter uns, das wäre dein König. Der war aber ein bisschen strange, ne? Also übrigens. Okay, das hier ist, wer ist der, Wilhelm Alexander oder Wilhelm der Niederländer? Outet euch als Klatschblattleser. Der sieht eigentlich ganz stattlich aus. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er vielleicht der Hübscheste ist, aber ist okay, ne? Vertrauenswürdig. Okay, und jetzt haben wir hier den spanischen König, wie heißt der nochmal? Philipp. Genau, mit seiner ganzen Familie, sehr ernst reinschauend, aber auch, naja, der weiß, was er will, ne? Und so ein Typ war Eliab, ja, also wo man sagt, hey, super, also wenn der seine Uniform anhat und dann vor dem Volk steht und die Krone auf dem Kopf und so, das ist eine gute Partie, den wollen wir haben, dachte Samuel, aber Gott dachte anders. Gott sagt zu Samuel, nee, der ist es nicht. Und dann sagt er noch, ja, Gott, die Menschen schauen auf das Äußere und Gott schaut nicht auf das Äußere. Ist dir schon mal aufgefallen, dass in unserer Gesellschaft heute das Äußere enorm viel zählt und enorm Bedeutung hat, das Äußere, so das ganze Optische? Ich kann mich daran erinnern, wenn wir früher in Urlaub gefahren sind, dann hat mein Vater auch Fotos gemacht. Er hat dann so eine Spiegelreflexkamera gehabt und dann Dias davon gemacht. Und dann gab es immer eine gewisse Anzahl von Fotos und Filmen, die er dann gekauft hatte, so dass man dann vielleicht, ich weiß nicht, sagen wir mal 100 oder 150 Dias dann von einem Urlaub hatte. Und dann hat man schöne Momente erlebt, landschaftlich schön, am Meer oder in den Bergen. Und dann hat man alles fotografiert, sich genau überlegt, was fotografiere ich jetzt. Ne? Man hatte ja nur eine gewisse Anzahl von Fotos. Und ab und zu hat man dann auch sich da so hingestellt als Familie und so und ein Foto gemacht. Und das hat man dann in sein Album geklebt als Foto oder man hat es dann in die Dia-Show eingebaut, die man dann ein- oder zweimal im Jahr sich angeguckt hat oder alle Jahre wieder als besonderes Event zu Hause. Vielleicht kennen die Älteren das auch noch. Heute ist das irgendwie anders, ja? Heute hat erstmal jeder ein Fotoapparat dabei mit seinem Smartphone, ne? So, automatisch ist es dabei. Und heute, was ich beobachte bei anderen, ne? So, ist, dass man ganz schnell dazu kommt, ne? Dass man weniger auf die Schönheit der Landschaft achtet und das auch nicht so sehr genießt, den Moment auch mal ehrfurchtsvoll einfach nur geschehen lässt, sondern ganz schnell ist der Gedanke, boah, ist das cool hier, ich muss gleich ein Selfie machen. Ne? Und dann holt man seine Sachen raus und dann stellt man sich irgendwie hin und da und macht ein Foto von sich, nicht damit man selbst nachher das nochmal angucken kann, sondern damit andere sehen können, wo man jetzt gerade ist und wie spektakulär und wie schön das ist. Und dann postet man die Sachen auf Facebook, auf Instagram oder wo auch immer und will dann irgendwelche Likes auch bekommen. Also Leute, die sagen, das ist toll und du kriegst meinen Daumen nach oben. Und das ist anders geworden, als es früher war. Also man stellt sich als Person, auch mit seinem Äußeren, irgendwie mehr in den Mittelpunkt und will gesehen werden. Okay, ich hoffe, ich habe euch da mitnehmen können und ihr könnt das auch irgendwie nachvollziehen. Also unsere Gesellschaft tickt irgendwie stärker in diese Richtung, als es früher der Fall war. Manche machen dann ganz halsbrecherische Geschichten, ja, so die stellen sich dann irgendwie an so einen Steilhang und dann muss es immer spektakulärer sein, damit sie mehr Likes bekommen würden und dann gehen sie noch einen Schritt zurück und noch einen Schritt und dann sind sie weg. Ne? Und das gibt's. Also wo man dann merkt, boah, wie krank ist das eigentlich, ne? Nur für so ein blödes Foto nimmt man Gefahren auf sich, wo jeder normale Mensch sagen kann, bist du blöd. Und dann kriegt man vielleicht nicht immer viele Likes, sondern manchmal auch weniger Likes und dann fragt man sich ja, woran liegt das denn dann? So, und dann kann man sich Fragen stellen, ist das Foto zu unspektakulär oder stimmt was mit meinem Äußeren nicht? Bin ich nicht optisch so, dass andere Leute sagen können, hey, super? Man ist dieser ganzen Gesellschaft, auch dieser Bewertung irgendwie ausgesetzt, wenn man sich da reinbegibt. Und das macht was, glaube ich, auch mit uns. Der Eliab, der war so einer, der hätte viele Likes bekommen. Ja, was weiß ich, der hat Bodybuilding gemacht, der war durchtrainiert, ne? Das war ein Hübscher, ja, so. Und Gott sagt, hey, es geht mir nicht um das Äußere. Es geht mir nicht darum, dass nur die Hübschen und nur die perfekt durchgestylten und nur die durchtrainierten, dass ich nur die gebrauchen könnte. Das wäre so eine kranke Gesellschaft, in der wir uns eigentlich schon befinden, ja, so vom Denken her. Gott sagt, ich bin anders. Ich schaue nicht auf das Äußere, ich nehme es sehr wohl wahr, Gott nimmt das Äußere wahr, okay, aber mir ist es nicht so wichtig, sondern ich schaue auf das Innere und das ist mir wichtig. Für Gott sind wir alle hübsch. Freude? Oder ein großes Fragezeichen, wirklich? Auch ich? Ja, auch du. Harry, auch du bist hübsch. Oh, danke. Für Gott sind wir alle hübsch. Und das ist gut anzunehmen, okay? Vielleicht ist es schwierig für dich, das anzunehmen, weil du denkst, nein, ich bin nicht hübsch und du setzt dich den anderen Leuten nicht aus, aber Gottes Blick auf dich ist ein Blick der väterlichen Liebe, wo er sagt, du bist mein Kind und du bist hübsch, so wie du bist. Und das gilt es ganz, ganz tief aufzunehmen. Gott hat viele Fotos von dir und unter jedem Foto ist so ein dickes Like von ihm, okay? Also er ist für dich, er feuert dich an. Nicht nur, wenn du dich herausgeputzt hast. Mache dir doch viel mehr Gedanken über dein Inneres als über dein Äußeres. Ihr kennt diesen Spruch, wahre Schönheit kommt von innen. Das ist ein wahrer Spruch. Okay, mach dir mehr Gedanken über dein Inneres als über dein Äußeres. Manchmal bin ich erschrocken, wenn ich merke, wie viel Energie Menschen, auch Christen, in ihr Äußeres stecken. Also nicht, dass man das nicht machen sollte. Aber ich denke immer, boah, wie viel Geld und wie viel Zeit und ne. Ich denke mir, oh, und wie viel Energie und wie viel Fokus bleibt für die Dinge des Reiches Gottes noch? Haben die Menschen, die so unterwegs sind, haben die noch ein offenes Ohr dafür, dass Gott ihnen Aufträge geben kann, wo er sagen kann, hey, ich möchte dich da und da gebrauchen. Mach das doch einfach. Oder sind die so in ihrer Fokussierung auf dieses Äußere, vielleicht durch den Druck der Gesellschaft, was auch immer, dass sie da immer noch mehr darstellen müssen. Ich glaube, da liegt eine Gefahr drin. Das Äußere kann ein Götze werden. Es kann gut sein, also ne, man soll jetzt nicht irgendwie sich hängen lassen und so, versteht mich da nicht falsch, aber es kann auch überbordend sein. Und die Frage ist, okay, wo ist unser Fokus und was tragen wir da an Fokussierung mit uns herum? Okay, was kann das denn konkret heißen, dieses Äußere, wenn wir da Schwierigkeiten vielleicht mit haben? Ich glaube, das kann eine Rolle spielen, auch wie Gott uns gebrauchen kann. Stell dir vor, wie das wäre, wenn du was Tolles mit Gott erlebt hast, wo du wirklich gespürt hast, Gott ist mit mir und er hat ein Gebetsanliegen erhört und du möchtest eigentlich Gott von Herzen danken und feiern und hast schon mit dem Gedanken gespielt, das auch mal von hier vorne zu sagen, als Danksagung. Weil das irgendwie jetzt auch angebracht wäre. Und gleichzeitig kommen aber dann Gedanken in deinen Kopf, dann komme ich ja nach hier vorne und wenn ich hier vorne stehe, dann schauen mich 200 Augen an. Und wie ist das dann? Fühlst dich nicht wohl, weil du denkst, ich sag mal jetzt ganz salopp, du bist nicht schön genug. Und dann machst du einen Rückzieher und machst es nicht und ziehst dich zurück und sagst, ja, okay, dann eben nicht, weil es mit dir was macht. Oder du empfindest, dass du eine starke Gabe hast zu singen und zu Hause singst du super, super, super gerne Lobpreislieder oder du musizierst und du könntest eigentlich von deinem Herzen und von deiner Berufung, von deiner Befähigung, könntest du hier vorne mitspielen und eine super Unterstützung sein für die Gruppe. Aber du denkst, nein, hier vorne, da sind nur irgendwie die Hübschen und die sehen alle immer so schön aus und so und du denkst, du passt da nicht rein, wegen deines Äußeren. Und was passiert, dass die Berufung, die Gott dir eigentlich gegeben hat, die bleibt auf der Strecke, weil du da unfrei bist. Aber Gott, er schaut nicht auf das Äußere, sondern er schaut auf das Herz. Und seine Berufungen machen sich nicht an äußeren Dingen fest, sondern er möchte jeden nach vorne bringen. Möchte dir Mut machen, wenn du spürst, da sind Begrenzungen an diesem Punkt da, dass du nicht da stehen bleibst. Das wäre so, so, so schade, wenn dich etwas abhält an diesem Punkt. Dann halt das Gott hin und sag, Gott, ich spüre, da ist so viel mehr in mir angelegt. Ich möchte frei sein an dem Punkt, um dir so zu dienen, wie du es möchtest. Damit ich ein Segen sein kann für Menschen und damit du dich freust. Okay, jetzt kommen wir langsam zu David. Vers 11. Dann fragte Samuel, sind das alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Lass ihn sofort holen, sagte Samuel. Wir können nicht anfangen, bis er da ist. Da ließ Isai ihn holen. Er war sonnengebräunt, gut aussehend und hatte schöne Augen. Und der Herr sprach, ja, das ist er, salbe ihn. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Rama zurück. Das ist die Situation, die wir hier sehen, die hier aufgemalt ist. Hier sind so die ganzen anderen Geschwister und die Kinder von Isai jetzt hier im Hintergrund, schön dunkel gemalt. Und hier ist der Prophet Samuel mit dem Salbfläschchen, wie auch immer. Und das wird David sein, der dann da ist, der junge Kerl, der jetzt von den Hirten, von den Schafen gerufen wurde und der jetzt hier gesalbt wird. Junger Kerl. Und auf einmal ist er im Mittelpunkt. Ja, nicht die ganzen alten Hasen, die schon mehr Erfahrung haben in ihrem Leben, sondern er, der Junge. Wenn Gott jemanden auswählt, damit er etwas tun soll in Gottes Reich, dann hat Gott keinen Fokus auf das Alter. Also Gott ist es grundsätzlich egal, ob das jetzt jung oder alt ist. Er geht nicht menschlich vor. Wir Menschen würden sagen, also wenn jemand König werden will und soll, dann muss der ja auch Erfahrung mitbringen. Also der sollte mindestens volljährig sein. Ja, so der sollte auch seine Berufsausbildung abgeschlossen haben. Der sollte möglichst auch ein Studium gemacht haben. Der sollte am besten schon verheiratet sein. Der sollte sein Leben im Griff haben. Und wir haben Kriterien, ja, die sich auch an Alter und an Erfahrung festmachen. So, und Gott sagt, hey, da ist hier dieser junge Kerl, ja, der David, der ist gerade bei den Schafen, aber gerade den will ich haben. Und es war ein Teenie wahrscheinlich, ja, keine Ahnung wie alt, 13, 14, 15, 16. Ein junger Kerl, also wo wir sagen, hey, Teenie, ja, habt ihr Teenies zu Hause? Wisst ihr noch, wie ihr als Teenies wart? Viel Spaß, ne, ich freue mich auch schon. König David, ja. Hat ja noch gedauert, ja? Okay, das war vielleicht ganz gut. Das war nicht sofort dann der König, aber das ist ein anderes Thema. Bei Gott ist unser Alter kein Kriterium. Das heißt, Gott beruft junge Leute. Gott beruft junge Leute und er gebraucht junge Leute. Er gebraucht junge Leute auch im Glauben. Du musst nicht erst ein Uraltchrist sein, damit Gott mit deinem Leben was anfangen kann. Du musst nicht die Bibel durchgelesen haben. Du musst nicht alles auswendig können. Du musst kein Profi sein im christlichen Geschäft, damit Gott dich irgendwie gebrauchen kann. Gott kann dich jetzt gebrauchen, so wie du hier bist. Einfach so. Und wenn du hier bist, ne, und da sind ein paar junge Gesichter, ne, so, und du bist hier jugendlich, dann warte doch nicht darauf, bis du irgendwie erwachsen bist und bis du superreif bist, sondern Gott kann jetzt mit deinem Leben etwas anstellen. Gott kann dich jetzt gebrauchen, nächste Woche, und dann erlebst du Sachen, wo Karin gesagt hat, boah, Gott ist übernatürlich und da muss man nicht erst alt werden. Also, ne? Das ist die Wahrheit, ne? Das muss gesagt werden, okay. Karin versteht mich hier. Ja. Also, ihr jungen Leute, seid jetzt brennende Jesus-Nachfolger, macht jetzt was mit eurem Leben, übernehmt jetzt Verantwortung, auch in der Gemeinde. Wartet nicht darauf, bis irgendwann mal irgendwie, keine Ahnung, der Knoten platzt oder so. Ich habe schon mal gesagt, irgendwann mein erster Dienst in der Gemeinde, ich war Overhead-Mensch. Kennt ihr noch? Overhead-Projektor. Ich meine, das war schon cool, weil es Englisch war, ne? So, und dann war einer dafür zuständig, der die Folien immer schieben musste, damit man auch rechtzeitig dann singen konnte. Und das war mein Job irgendwie in der Jugend, teilweise so, ne? Und das war auch verantwortungsvoll, weil je nachdem, wie man geschoben oder nicht geschoben hat, konnten die ganzen anderen singen oder nicht singen. Das heißt, eigentlich war der Overhead-Manager die wichtigste Person. Das war ich. Heute haben wir hier den Beamer-Manager. Jörn, super. Macht was, fangt irgendwie an. Gemeinde ist vielfältig und Gemeinde hat ganz viel zu bieten an Möglichkeiten. Wartet nicht darauf, bis ihr alt und grau seid und bis ihr das vielleicht gar nicht mehr auf die Reihe kriegt. Also, startet einfach durch. Jetzt bist du vielleicht hier und denkst, immer die Jungen und so und ich bin gar nicht mehr so jung. Vielleicht bist du hier und du bist schon älter. Dann möchte ich dich gewinnen, lieber Bruder, liebe Schwester. Du bist nie so alt, als dass Gott dich nicht mehr gebrauchen könnte. Und solange wir hier auf der Erde sind, haben wir immer noch einen Auftrag von Gott. Es mag sein, dass sich die Art und Weise des Auftrags, wie wir das ausleben können und sollen, dass sich das verschiebt und dass wir nicht mehr diejenigen sind, die super Verantwortung tragen und die gestresst durchs Leben gehen, weil wir schon irgendwie ganz anders ticken und nicht mehr so viel Kraft haben und so. Aber du hast immer noch einen Auftrag. Du hast immer noch einen Auftrag in der Gemeinde. Selbst wenn du nicht mehr an vorderster Front stehst. Deine Aufgabe ist es, immer zu beten. Für Gemeinde und für die junge Generation. Gemeinde ist eine Gemeinde, die sich über die Generation streckt und immer wieder erneuert. Und du bist nicht außen vor, nur weil junge Leute vielleicht momentan Hauptverantwortung tragen. Also ich möchte dich umwerben, dass du dich nicht ausgegrenzt fühlst, sondern dass du innerlich mit deinem Herzen dabei bist und dass du betest und unterstützt und ermutigst. Und wenn du irgendwie dazwischen bist und du bist schon über 55, aber du gehst nicht zu 55 plus, weil du denkst, du bist noch zu jung und so, dann mach was Anständiges mit deinem Leben. Dann wag noch mal was. Dann sei kreativ und lass dich von Gott neu inspirieren, dass du noch mal ein Wagnis eingehst in dieser älteren Generation, solange du noch Kraft und Geld hast. Dann lass dich doch gebrauchen. Dann fahr doch mal auf eine Missionsreise mit und lass dich neu inspirieren, was möglich ist, auch in deinem Alter. Du hast auch die super Erfahrung und Gott, hast schon ganz viel mit Gott erlebt. Also halte da nicht zurück. Geh noch einmal in deinem Alter auf dem Wasser mit deinem Herrn. Okay, wie war das bei David? Zusammenfassend. Er wurde von Gott gebraucht, nicht aufgrund seiner tollen Herkunft, nicht aufgrund seines polierten Aussehens oder seines perfekten Alters, sondern er wurde gebraucht von Gott und berufen, weil er im Herzen mit Gott verbunden war und weil er willig war, dass Gott was mit seinem Leben machen konnte. Er war bereit, sein Leben Gott zu geben, damit er es verändern und prägen konnte. Das stand hier in Vers 7. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Und das meint nicht, dass Gott jetzt das perfekte Herz haben wollte, wo David alles richtig gemacht hat und immer nur gut unterwegs war. Wir wissen seine Geschichte, die war nicht perfekt. Aber er hatte dieses Herz, was sich von Gott prägen lassen konnte. Und das war da. Und deswegen hat Gott gesagt, mit dem kann ich Geschichte schreiben. Der ist an meiner Seite. Ist die Frage unseres Herzens, die immer wieder hier kommt. Ja, wie sind wir mit Gott unterwegs? Wie groß ist Bereitschaft, dass wir für Gott tätig sein können? Ganz unterschiedlich. Ich möchte die Musiker schon mal nach vorne bitten und ich möchte noch abschließend ein Wort an uns richten. Und das sage ich ganz bewusst in meiner Rolle als euer Pastor hier in der Gemeinde. Wenn ich unsere Gemeinde sehe, dann sehe ich ganz viel Potenzial. Dann freue ich mich über jeden, der da ist und ich versuche, die Namen von jedem Einzelnen noch auf die Reihe zu kriegen. Es wird immer schwieriger, aber das ist eine gute Herausforderung. Ich freue mich, wenn ich Gespräche habe mit Menschen, dass da so viel Potenzial ist. Jede einzelne Geschichte, die ist so wertvoll. Und dann sehe ich unterschiedliche Herkunft, ja, wo jeder Einzelne herkommt. Ich sehe unterschiedliche Gaben, die jeder Einzelne mitbringt. Ich sehe unterschiedliches Alter und ich bin froh, dass wir eine Gemeinde sind von jung und alt. Ich sehe ganz, ganz viel Potenzial, was eigentlich in der Gemeinde da ist. Und das ist eine große, große Freude. Und das spornt mich irgendwie an, zu sagen, hey, super, ne? Wir sind da richtig, richtig viele gute Leute, die ja einfach da sind und die was machen können. Dann gibt's aber neben der großen Freude, gibt's auch einen großen Schmerz und den teile ich auch mit unserer Gemeindeleitung, wo wir sehen, Mensch, wir sind eigentlich so viele. Wir sind auf dem Zettel, sind wir 430 Mitglieder. Und dann nehmen wir aber auch wahr, dass viele nicht so richtig dabei sind, was auch Mitarbeit in der Gemeinde angeht und was Verbindlichkeit angeht. Und wir merken, dass wir in vielen Arbeitsbereichen, dass wir so an der Grenze sind. Also wo es irgendwie läuft, ja, aber es kann auch ganz schnell irgendwie so kippen, wenn da Leute wegbrechen und aussteigen, dann müssen die Plätze neu gefüllt werden. Und wir sind nicht so stark, wie es vielleicht dann manchmal den Anschein hat, weil alles funktioniert. Und die Herausforderung und die Arbeitslast ist immer noch auf recht wenigen, gemessen an den 430 Leuten, die wir eigentlich haben. Und auf der anderen Seite sehe ich das ganze Potenzial, was da ist. Und denke, boah, krass. Aber ich wünsche mir, und das ist meine Hoffnung, und wir wünschen uns, dass dieses Potenzial, was da ist, dass sich das nicht nur in der Theorie darstellt, sondern dass sich das hineinbegibt, auch in die Gemeinde. Nicht, dass Dienst nur in der Gemeinde ablaufen muss, aber dass es auch hineinwirkt in die Gemeinde. Und dass da keiner ist in der Gemeinde, der einfach nur da ist und sagt, hey, das ist eine coole Gemeinde und tolle Gottesdienste und so. Sondern dass jeder weiß, okay, Gemeinde, das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Herausforderung. Wir sind Gemeinde. Und dass wir unsere Positionen einnehmen und dass wir uns melden, dass wir sagen, okay, hier bin ich. Ich bin bereit, ja? So, wenn Gott mich ruft, wenn Gott mich haben will, wenn ich für Gott was tun kann, dann möchte ich dabei sein. Dann möchte ich nicht warten, bis ich alt und grau bin oder bis alles durch ist, bis Hochzeit durch ist und bis die Kinder durch sind und bis alles erledigt ist und dann kann ich vielleicht mal, sondern hier und jetzt. Immer natürlich angemessen, was geht gerade und was geht nicht so gut. Aber das ist meine Hoffnung, dass wir als Gemeinde das Potenzial stärker entfalten, was da ist. Und dann ist noch so viel mehr möglich. Ich weiß, dass in der Gemeinde noch so viel mehr möglich ist, wenn wir die Kräfte bündeln. Aber auch nur dann. Sonst ist es anstrengend und sonst ist es schwierig. Wenn ich das irgendwie angesprochen hat, auch durch die Predigt an den Punkten, dann lade ich dich ein, dass du dir nochmal die letzte Folie anguckst. Was kannst du vielleicht konkret machen? Mach dich doch mal vertraut mit dem, was wir in der Gemeinde anbieten. Wir haben das Gemeindeorganigramm, das ist auf Church Tools zu finden für die Gemeindemitglieder. Wenn du noch kein Gemeindemitglied bist, dann kannst du dich gerne mal melden im Gemeindebüro und das mal anfragen. Dann sieht man, hey, guck mal, so vielfältig ist Gemeinde und das machen wir alles irgendwie. Schnupper in Dienste rein. Du musst dich da nicht bis in alle Ewigkeit verpflichten, aber fang an, einfach zu sagen, ja, ich will meinen Teil dazu beitragen. Sprich Leiter an, die du kennst von den Bereichen, wo du weißt, ja, das interessiert mich. Sprich uns von der Gemeindeleitung an. Melde dich im Gemeindebüro. Irgendwie werden wir zusammenkommen, aber sei du auch aktiv und warte nicht nur darauf, dass irgendwer dich irgendwie entdeckt. Das versuchen wir auch, aber werd auch du aktiv. Und nimm auch gerne am Gabenfindungskurs teil, der immer wieder angeboten wird, um deiner Berufung auf die Spur zu kommen. Der Prophet Samuel ging herum und war nah an Gottes Ohr dran und spürte, da ist eine Berufung auf dem Leben von diesem David. Jetzt sind wir im Neuen Testament. Wir brauchen keinen König und so. Ich glaube, wir sind alle Berufene. Auch nicht nur der Pastor oder nicht nur die Ältesten, nicht nur der Lobpreisleiter oder wer auch immer, sondern wir alle sind Berufene. Wir alle, sagt das Wort Gottes, wir sind ein auserwähltes, königliches, priesterliches Geschlecht. Gott schaut anders auf uns, als du dich selbst vielleicht wahrnimmst. Die Frage ist, wie leben wir es aus? Und wo kommt das alles hervor, was Gott in uns hineingelegt hat? Ich hoffe, dass du dich selbst als ein Berufener erfährst und nicht denkst, ach, das sind die anderen und deine Herkunft hält dich zurück und du siehst nicht so toll aus und bla 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 bla. Du bist berufen. Mach was draus. Wenn wir uns einladen, dass wir aufstehen. Ich habe überlegt, ob ich diesen Schritt machen soll heute. Wir haben auch nachher noch das Abendmahl, das habe ich nicht vergessen. Aber ich habe mich dafür entschieden, das zu machen, weil es vielleicht eine Hilfe sein kann, für dich an diesem Punkt etwas festzumachen vor Gott. Wir werden jetzt ein Lied singen und ich lade dich ein, wenn du angesprochen bist jetzt nicht durch mich, wo du denkst, ach, der Pastor, ne, so, der macht jetzt hier emotionalen Druck oder so, sondern wo du im Herzen spürst, dass der Geist Gottes dein Herz umwirbt, dann lade ich dich ein, komm nach vorne und gib so ein Signal, auch ganz bewusst, wo du sagst, Gott, ich habe verstanden, ich möchte dir mein Leben und mein Herz neu hinhalten, dass du die Berufung, die auf meinem Leben ist, zur Entfaltung bringen kannst, wie bei einem David. Und ich möchte nicht zulassen, dass Hinderungsgründe, was auch immer das ist, dass sie mich zurückhalten. Und ich glaube, dass so ein Schritt nach vorne auch eine geistliche Kraft hat, wo Sachen, die uns bisher vielleicht festgehalten haben oder geknebelt haben, dass sie abfallen können und dass Gott Denken und Handeln erneuern kann in unserem Leben. Wenn das dein Wunsch ist und wenn das deine innere Herzenshaltung ist, dann lade ich dich ein, komm nach vorne während des Lieds und dann würde ich nach dem Lied einfach von hier vorne ein Gebet für die Leute sprechen, die hier dann stehen und dann werden wir nach das Abendmahl feiern. Sei frei. Denk nicht wieder, was die anderen denken, sondern tu das, was du im Herzen empfindest, was gut wäre für dich. So kommt nach vorne, wenn ihr möchtet.